und auch die, sage ich mal, gesamte Infrastruktur, die wir dort schaffen müssten. Das sind nicht unerhebliche Kosten, die da entstehen. Also wir reden da von 14.000 Euro aufwärts, die man wirklich auch bräuchte, um so eine diagnostische Versorgung auch so zu organisieren, dass es eben mehr ist als einfach nur ein Videochat, sondern der Hausarzt auch mal einen Ultraschall machen kann oder Ähnliches. Und dafür braucht es dann halt auch eine entsprechende Investition, die aus unserer Sicht nicht in die Investkosten der Langzeitpflege gehört, sondern letztendlich eigentlich eher aus dem SGB-5-Bereich zu bezahlen wäre, zumal dadurch ja auch Kosten in der Akutversorgung in Krankenhäusern auch reduziert würden.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Monika Nierschel eingeladen. Sie ist Geschäftsführerin bei Compassio und unsere Themen heute sind sehr üppig, denn ja, sie begleitet da eine ganze Menge Projekte. Es geht über, ich sag mal, sektorenübergreifende Zusammenarbeit bis hin zu neuen Softwareprojekten im Kontext des PBIM, bis hin eben sogar zu verschiedenen Forschungsprojekten. Also ja, die Agenda für heute ist prall gefüllt. Frau Nierschel, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank, lieber Schneeballs, für die Einladung und ich freue mich auf den Austausch.
Ja, Frau Nierschel, Sie haben schon eine doch recht erfolgreiche und lange Karriere in der Altenhilfe hinter sich. Wollen Sie vielleicht noch mal ganz kurz ein paar Sätze dazu verlieren, wie Sie eigentlich jetzt da zu Compassio gekommen sind? Was haben Sie vorher so gemacht?
Ja, ich bin seit jetzt über 20 Jahren in der Branche tätig, bin eigentlich selber nicht direkt aus der Pflege, sondern eher über den Bereich Arbeitsorganisation und Prozessmanagement eher in der Pflege gelandet. Und von daher hat mich auch immer eigentlich auch das Thema EDV begleitet. Im Sinne, es ist schön, irgendwelche lustigen Standards und Prozessvorgaben zu schreiben, die dann irgendwo in Qualitätshandbüchern stehen. Aber viel zielgerichteter ist es ja wirklich dann auch, die Software, die in der Pflege genutzt wird, so anzupassen, dass die Leute auch wirklich was mit anfangen können. Und von daher ist so diese Schnittmenge EDV und Arbeitsprozessgestaltung eigentlich was gewesen, was mich in all den 20 Jahren begleitet hat, sowohl bei freigemeinnützigen Trägerschaften als auch jetzt bei der Compassio für den Träger, der ja mittlerweile 93 vollstationäre Standorte deutschlandweit auch betreibt. Und da eben auch für das operative Geschäft verantwortlich. Vielleicht, um uns da auch ein bisschen kennenlernen zu dürfen, wir arbeiten mit zwei EDV-Systemen, regional unterschiedlich. Das ist im Süden Vivendi und im Norden Heimbass. Also da wird es dann auch immer ganz spannend, weil eben dann Prozesse auch in zwei digitalen Welten denken darf und denken muss.
Ja, wie kam das zustande, dass Sie aktuell mit zwei verschiedenen Systemen arbeiten? Ist das einfach der Historie geschuldet?
Genau. Also das ist ein weit der Historie. Die Compassio ist ja eine relativ junge Unternehmung in der Größe. Im Jahr 2017 im Grunde unter dem Dach des Schönes Leben eben mit verschiedenen auch Zukäufen der Medico-Gruppe, der Spies und der Gut Köttinich. Und wir haben eben die einzelnen Regionen auch in den Softwarelandschaften belassen, in denen sie auch gewohnt sind zu arbeiten. Gibt es ja überhaupt keinen Grund, das jetzt anzupassen, auf Teufel komm raus. Wichtig ist halt, dass die jeweilige Software den Einrichtungen auch gerecht wird. Und von daher haben wir da jetzt keine Notwendigkeit, alles anzugleichen deutschlandweit.
Aber mit 93 Standorten gehört ihr ja dann mit zu den größten Trägern in ganz Deutschland auf jeden Fall.
Wir sind mittlerweile durchaus einer der größeren Player im Markt,
genau. Ist das Leistungsangebot aktuell reinweg stationäre Pflege oder ist da auch noch ein bisschen ambulant und Ähnliches mit dabei?
Naja, die Schönes Leben-Gruppe insgesamt hat ja auch nochmal die Säule Wohnen und ambulante Versorgung und auch die außerklinische Intensivpflege. Aber ich bin letztendlich jetzt als Repräsentantin der stationären Welt für die 93 vollstationären Pflegeeinrichtungen.
Ja. Da haben wir, Sie haben das Thema EDV-Systeme gerade selbst schon angesprochen und mir ist bekannt, dass ihr da aktuell, ich sag mal, auch an einem sehr spannenden Projekt mitwirkt, was ja auch für die Zukunft der Organisation auch in der stationären Pflege ziemliche Bedeutung hat. Können Sie vielleicht dazu was erzählen?
Ja, also im Grunde haben wir drei Themen, an denen wir gerade arbeiten. Persönlich finde ich so dieses Schlagwort Digitalisierung sehr spannend, weil egal mit wem man sich unterhält, man hat immer unterschiedliche Wahrnehmungen dazu. Also so dieses Gemeinsame, was bedeutet eigentlich Digitalisierung? Ich glaube, dass es da im Moment viele unterschiedliche Herangehensweisen gibt, auch wahnsinnig viel Erwartungshaltung und Erwartungsdruck dahinter. Und mein Verständnis letztendlich ist, wenn es irgendwo darum geht, Dinge zu digitalisieren, muss ein Mehrwert bei uns kommen, der entweder eine Arbeitserleichterung für die Mitarbeitenden bedeutet oder letztendlich einen Mehrwert in der Versorgungssituation unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Also solange es da keinen wirklichen Mehrwert gibt, ist einfach eine Digitalisierung eine Arbeitsverlagerung, ob ich dann irgendwie was per Papier mache oder was per digitaler Anwendung mache, kommt aufs Gleiche raus. Aber das ist so ein Thema, was ich im Moment wahnsinnig spannend finde, dass egal mit wem man sich unterhält, sei es Politik, sei es Verbände, sei es einzelne Betreiber, sei es einzelne Zielgruppen, jeder so ein bisschen eine andere Idee dazu hat. Aber die Erwartung an das Thema Digitalisierung natürlich sehr, sehr immens ist. Wir versuchen uns im Moment über drei Ebenen dem Thema so ein Stück weit auch zu nähern. Das eine ist erstmal das Thema sektorenübergreifende ärztliche Versorgung durch Unterstützung mit Televisite. Wir sehen einfach, dass wir an manchen Standorten wirklich Probleme haben, die heimärztliche Versorgung zu sichern, weil es einfach zunehmend weniger Ärzte gibt. Und in manchen strukturschwächeren Regionen muss nur einer der zentralen Heimärzte, Ärztinnen in Ruhestand gehen. Und dann haben wir ein Problem in der Versorgung unserer Bewohner, die dann auch mit Blick auf Einweisungen, Krankenhauseinweisungen, richtig viel Kosten verursachen im Gesundheitssystem letztendlich. Belastung der Akutkliniken, die letztendlich dann auch wiederum Patienten aufnehmen müssen, für die sie eigentlich gar nicht die Pflege gewährleisten können. Das heißt, wir dann auch wieder die Wahrnehmung haben, wir kriegen Patienten zurückverlegt, die vielleicht akut gut versorgt sind, aber in ihren Pflegebedürfnissen eigentlich in einer Akutklinik so gar nicht gut aufgehoben sind. Was wir dort im Moment vorhaben oder ausprobieren wollen, ist wirklich Televisiten, ja, in die heimärztliche Versorgung zu integrieren. Wir erwarten uns davon tatsächlich auch eine Minimierung von Krankenhauseinweisungen, damit auch eine Entlastung unseres Personals und damit auch vor allen Dingen eine deutliche Erleichterung für unsere Bewohner und Bewohnerinnen, die ja auch nicht immer Lust haben, auch ins Krankenhaus zu kommen. Das könnte man durch Televisiten gut unterstützen. Und im Projekt geht es uns einerseits darum, ganz banal die technische Infrastruktur dafür zu schaffen, die Softwareparametrisierung so weit voranzutreiben, dass wir das auch gut organisiert bekommen. Aber dann auch zu verstehen, wie müssen wir uns denn im Haus organisieren? Wie gestaltet sich denn dann bitte auch die Schnittstelle zu den Arztpraxen? Und was müssen unsere Mitarbeitenden können, die letztendlich die Schnittstelle zur heimärztlichen Versorgung dann auch darstellen? Und da sind wir dann gedanklich auch so ein bisschen im Thema auch Rotgang und arbeitsteiliges Arbeiten, wo es also dann wirklich auch darum geht, zu verstehen, was denn eine Pflegefachkraft, die jetzt für den Arzt, die Ärztin dazu arbeitet, vielleicht auch an Kompetenzen und an Skills mitbringt. Ja, und das letzte und finale Thema, was wir hoffen, in dem Projekt auch angehen zu können, ist so ein Stück weit in eine Regelfinanzierung zu kommen. Weil all diese Dinge klingen jetzt in der Theorie recht einfach und recht praktisch. Und am Ende des Tages haben wir Investitionen, die wir dort tätigen müssen. Wir haben Personalressourcen, die wir stellen müssen. Und wir haben auch tatsächlich Lizenzkosten für die Software. Und die Frage, wie man sowas in einer Regelfinanzierung einer vollstationären Pflegeeinrichtung unterbringt, die ist im Moment noch nicht geklärt. Und deshalb hoffen wir im Zuge des Projektes auch, mit den Kostenträgern in Ansätze zu kommen, wie man sowas vielleicht auch eine Regelfinanzierung überführen kann. Ja.
Also das heißt, bis heute werden einem diese Lizenzkosten oder ich sage mal potenziell anzuschaffende Hardware, aber auch die Personalkosten, die durch die Zeit entstehen, die dafür gebraucht wird, nicht rückvergütet.
Naja, das ist so ein bisschen, sag ich mal, strittig. Ne? Die einen sagen, naja, wir haben ja Pflegefachkräfte, die sind ja über den Pflegesatz auch finanziert und die sollen ja dann bitte auch die Schnittstelle zu der Ärzteschaft gestalten. Das ist auf der einen Seite völlig richtig, wenn man so argumentiert. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt aber eine Televisite wirklich sinnvoll in die Schnittstelle und in die sektorenübergreifende Versorgung integrieren möchte, dann wäre ja die Idealvorstellung, dass der Hausarzt, die Hausärztin auch bestimmte diagnostische Themen an unsere Fachkräfte delegieren kann. Würde der Hausarzt, die Hausärztin seine medizinische Fachangestellte zu uns ins Haus schicken, könnte er oder sie dafür auch Leistungen abrechnen. Wir mit unseren Mitarbeitenden können das nicht und letztendlich würden wir dort ja Leistungen aus dem SGB-5-Bereich und nicht aus dem Langzeitpflegebereich übernehmen. Und deshalb stellt sich schon die Frage, ob es sozusagen nicht wichtig wäre, diese Ressourcen dann eben auch aus Geldern der Krankenkasse zu finanzieren und auch die, sage ich mal, gesamte Infrastruktur, die wir dort schaffen müssten. Das sind nicht unerhebliche Kosten, die da entstehen. Also wir reden da von 14.000 Euro aufwärts, die man wirklich auch bräuchte, um so eine diagnostische Versorgung auch so zu organisieren, dass es eben mehr ist als einfach nur ein Videochat, sondern der Hausarzt auch mal einen Ultraschall machen kann oder Ähnliches. Und dafür braucht es dann halt auch eine entsprechende Investition, die aus unserer Sicht nicht in die Investkosten der Langzeitpflege gehört, sondern letztendlich eigentlich eher aus dem SGB-5-Bereich zu bezahlen wäre, zumal dadurch ja auch Kosten in der Akutversorgung in Krankenhäusern auch reduziert würden.
Wie sieht denn das technische Setup da eigentlich aus? Sie haben ja gerade schon gesagt, also 14.000 Euro auch mal ein Ultraschall. Sind das dann wie so eine Art Televisitenwagen, wo dann verschiedene Tools drin versteckt sind und da ist eben dann auch noch ein PC integriert mit Kamera oder wie?
Genau, also ist im Grunde, Sie können sich das so vorstellen wie so ein rollbares Stativ und dort gibt es einerseits eine Möglichkeit einer Videokommunikation, das heißt der Arzt, die Ärztin würde auf der einen Seite die Pflegekraft auch sehen, aber auf der anderen Seite vor allen Dingen den Patient, die Patientin, sodass dort auch eine direkte Kommunikation zwischen den beiden möglich und auch sinnvoll ist. Und auf der anderen Seite hat die Pflegekraft und der Arzt eine gemeinsame Oberfläche, um dann eben entsprechende Verlaufsdokumentation auch vorzunehmen. Und an diesem Stativ wären dann beispielsweise ein Stethoskop, beispielsweise ein Ultraschall. Und das sind ja alles Tools, die auch in der Intensivpflege schon längst gängige Praxis sind. Und da ist letztendlich die Frage, was braucht man dann wirklich auch in der Langzeitpflege, wenn es darum geht, Krankenhauseinweisungen zu verhindern oder vielleicht auch fachärztliche Versorgung zu ermöglichen. Also auch so Dinge wie Wundbegutachtung, dazu braucht man dann eben auch eine ordentliche Kamera, dass dann eben die Augenscheinnahme des Patienten, der Patientin für den Arzt, die Ärztin auch so ist, dass es über Video funktioniert. Also letztendlich eine modulare Situation, die man auch je nach Versorgungssetting außerklinische Versorgung oder Langzeitpflege anpassen kann. Aber der Schwerpunkt liegt erstmal auf dem Thema Kommunikation zwischen Patient und Arzt und Pflegefachpersonal.
Ja, ich glaube, das muss einem halt aber auch bewusst sein bei dem ganzen Thema, dass Telemedizin halt mehr ist als ein iPad mit einer App drauf. Ne? Also das geht mit einigen an Kosten einher. Gibt es denn da an einigen Standorten bei Ihnen schon erste Pilotprojekte, schon erste Erfahrungen? Oder gibt es eine grobe Timeline, wo Sie sagen, okay, so soll das potenziell ausgeräumt werden? Ich vermute mal, vieles hängt jetzt damit zusammen, was eben die Kassen dazu sagen. Ne?
Genau, also tatsächlich ist es aktuell so, dass wir das Projekt beantragt haben. Das heißt, wir sind dabei sowohl in Baden-Württemberg, wo es entsprechende Modellprojekte gibt, als auch über den GKV-Spitzenverband dort eine Projektfinanzierung zu bekommen. Bislang haben wir leider noch keine Rückmeldung. Das heißt, wir stehen in den Startlöchern. Wir haben zusammen mit unserem Softwarepartner und auch dem Partner Docs and Clouds im Grunde, sage ich mal, die Rahmenbedingungen soweit vorbereitet, dass wir auch im Projekt dann auch starten könnten und auch eine Begleitevaluation stattfinden würde. Und im Moment warten wir tatsächlich auf die Rückmeldung, ob wir Projektmittel zugewiesen bekommen.
Ja, aber da hoffe ich ja, dass es dann doch bald zur Zusage kommt, denn es ist ja so ein wichtiges Thema, Sie haben es ja selbst gesagt, also das ist einfach eine große Belastung auch für den Bewohner selbst, wenn man jetzt wegen auch kleineren Sachen ständig irgendwie ins Krankenhaus dann muss oder zumindest woanders hin und eben die Haus, ich meine, ich komme aus einem Dorf in Ostdeutschland, das heißt, mir ist durchaus bewusst, wie die hausärztliche Versorgung gerade in den eher ja, weniger besiedelt in Regionen aussieht. Und ich würde mir das natürlich wünschen, dass das da schneller vorangeht. Und wenn es dann soweit ist und es da erste Ergebnisse gibt, dann kann man ja auch dazu nochmal sprechen, auf jeden Fall.
Und unbedingt gerne, lieber Schneeweiß. Und nur Sie, eine Frage, die Sie mir ja auch gestellt haben im Vorgespräch, ist so die Frage, was muss denn passieren, dass wir ein bisschen PS auf die Straße bekommen in Sachen Digitalisierung? Und es gibt einen Haufen wirklich tolle und spannende und auch erfolgreiche Pilotprojekte. Ne? Also allein, wenn man sich die Ergebnisse dann auch der Begleitevaluation anguckt. Aber diese Projekte schaffen es halt oft nicht in eine Regelfinanzierung. Und das ist das, was wir letztendlich mit dem Thema auch Televisite anstreben, eine langfristige sektorenübergreifende Versorgungssicherheit auch zu erreichen. Eben genau in Antwort, Sie haben es gerade angesprochen, ne? Was tut man denn in Regionen, wo einfach Heimärzte nicht mehr da sind? Ich selber war eine Zeit lang auch an der Oder-Neiße-Grenze tätig und habe das also wirklich immer wieder auch erlebt und erleben müssen, dass Bewohnerinnen und Bewohner bis nach Berlin eingewiesen wurden in Krankenhäuser, weil einfach die fachärztliche Versorgung nur in Berlin gewährleistet war. Und von daher reden wir da schon auch um eine Zukunftsorientierung, eine zukunftssichere Versorgung und Begleitung von Menschen in einer Langzeitpflegeeinrichtung. Und da ist sicherlich ein Teil der Lösung, auch mehr Aufgaben an Pflegefachpersonen zu delegieren. Also ich bin schon auch der Meinung, dass unsere Pflegefachkräfte mehr könnten, als man ihnen im Moment zutraut. Also Stichwort Wundversorgung. Und da passiert ja im Moment auch einiges. Aber ich denke, es ist einfach auch wichtig, in die Schnittstelle zur hausärztlichen und fachärztlichen Versorgung auch zu denken, wie man dort eben auch flächendeckend eine Versorgungssicherheit auch in fortstationären Pflegeeinrichtungen herstellt. Also von daher wäre unser Anspruch da im Moment auch ein Stück weit in die Regelversorgung zu kommen. Und das heißt, man muss mit Kostenträgern auch ins Gespräch gehen, wie letztendlich sowas denn dann auch aussehen könnte. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das mit dem Projekt klappt und sehr, sehr gerne, weil wir haben uns auch vorgenommen, also Teil des Projektes ist auch Öffentlichkeit zu schaffen. Also wir werden mit Sicherheit dann auch mit allen Beteiligten da auch ein Symposium oder einen Fachtag dazu machen, um einfach so ein bisschen hinter die Kulissen zu spitzen. Ja, das ist so das eine Thema. Also und da hatte ich schon vielleicht den zweiten Sprung auch schon anmoderiert, dass wir uns sehr, sehr intensiv auch mit Rollen auseinandersetzen. Also wenn man konsequent mal über Rotgang nachdenkt, dann geht es ja da schon auch um die Frage, Fachkräfte stärker in Fachkraftsaufgaben auch einzubinden, die Anzahl an Pflegehilfskräften auch zu erhöhen und letztendlich dann eben auch die Frage, wie funktioniert dort die Zusammenarbeit zwischen Pflegefachperson und Pflegehilfskräften und auch welche arbeitsorganisatorischen Veränderungen ergeben sich daraus. Und das heißt, wir haben jetzt einfach mal den Ball Rotgang aufgenommen und gesagt, egal was jetzt in dem eigentlichen Rotgang-Projekt rauskommt, müssen wir uns zukunftsfähig aufstellen. Und das heißt, mit weniger Fachpersonen mehr Menschen versorgen. Das heißt nicht, dass wir im Moment in irgendeiner Form vorhaben, Pflegefachkräfte zu reduzieren. Also das ist auch nicht die Botschaft von Rotgang, sondern Rotgang sagt ja, es braucht die bisher auch verfügbare Anzahl an Fachkräften plus eben mehr helfende Hände auf der Hilfskraftebene. Aber das wird die Form der Zusammenarbeit verändern. Wir glauben, dass so Dinge wie stationäre Tourenplanung nicht die Lösung ist. Das wird ja im Moment von ganz, ganz vielen Beratern auch so gerade verkauft als das Seelenheil rund um PEBEM. Und da glauben wir, das ist nicht die richtige Lösung dazu. Und das heißt, wir haben uns jetzt einfach mal in verschiedenen Regionen Häuser geschnappt und haben gesagt, liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, wenn ihr über die Ergebnisse Rotgang nachdenkt und Personalbemessung, wie verändert sich denn bei euch im Haus die Zusammenarbeit? Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, Mensch, die Dinge, die die Kollegen jetzt rückmelden, die können sie eigentlich gar nicht so umsetzen. In der Dienstplangestaltung, im Ablauf auf den Wohnbereichen, in der Kommunikation. Das heißt, wir haben dann angefangen, erstmal unsere Software nochmal anders zu konfigurieren, vielleicht den ein oder anderen Maßnahmenkatalog nochmal anzupassen, vielleicht auch nochmal das ein oder andere Rollenmodell anders anzugehen. Aber wir sind dann immer wieder an Grenzen gestoßen und haben gesagt, Mist, in der aktuellen Software kriegen wir das gar nicht so umgesetzt. Und,
ja, die haben halt ein ganz anderes Pflegemodell eigentlich als Grundlage, ne?
Genau. Beziehungsweise es geht gar nicht mal so sehr um das Pflegemodell, das kriegen wir schon noch hin. Aber so banale Sachen wie schreibe ich denn einen Dienstplan, der ja plötzlich sehr viel kleinteiliger denken muss. Also nicht mehr im Sinne von 2,5 Fachkräfte im Frühdienst, 2,5 im Spätdienst und viel weniger im Nachtdienst, sondern jetzt muss ich mir ja überlegen, Moment mal, da habe ich vielleicht meine Spezialistin für Wundversorgung, wie kann ich vielleicht auch wohnbereichsübergreifend nochmal anders die Zusammenarbeit gestalten, um eben die Fachkompetenzen der einzelnen Mitarbeitenden dann auch an den richtigen Bewohner und Bewohnerinnen mitzubringen. Und wir haben ja dann auch nochmal die Situation, dass ja auch nach der ganzen Idee der Pflegebemessung der Zustand des Bewohners oder der Bewohnerin auch darüber entscheidet, wer die Versorgung macht. Dass also ein und dieselbe Tätigkeit, je nach Patientenzustand oder Bewohnerzustand, entweder von einer Hilfskraft gemacht wird oder von einer Pflegefachkraft gemacht wird. Aber wie bilde ich sowas dann in Anführungszeichen stationären Tourenplanung oder auch in der Dienstplanung oder auch in meiner Personalressourcensteuerung? Und da haben wir dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass wir da vielfach an Grenzen kommen. Und das ist, glaube ich, auch das, was die Praxis rückmeldet, dass so die Frage des gelingenden Dienstplanes einen so unglaublich großen Effekt hat auf eine gelingende Bewohnerversorgung. Das ist auch die Lernkurve, die wir bei Corona auch hatten, dass Häuser, die einfach nur da sehr schnell, sehr kleinteilig sich organisieren konnten, es auch geschafft haben, bei größeren Corona-Ausbrüchen eine gute Bewohnerversorgung aufrechtzuerhalten und dass es andere Einrichtungen gab, die vielleicht nicht so virtuos in einer zielgerichteten Ressourcenplanung sind, denen dann halt auch bei solchen Engpässen ganz, ganz schnell Schwierigkeiten in der Bewohnerversorgung auch ins Haus standen. Und von daher sind wir da gedanklich im Moment einfach sehr dabei, wie muss denn unsere Software sich weiterentwickeln, damit wir diese Anforderungen auch bedienen können. Und Sie haben es am Anfang ja auch angesprochen, großer Träger hat auch gewisse Vorteile, dass wir dort mit Connex Vivendi auch in einem guten Austausch stehen, die uns dort auch so ein bisschen als Spielwiese auch sehen, wie wir denn die weiterentwickeln können.
Also ist ja auch für die, Sie haben es ja selber gesagt, für die höchst relevant, dass sie eben auch ihre Software für die Zukunft aufstellen. Also nicht nur für Connex, sondern auch für die Medifox und Co. dieser Welt. Die müssen ja diesen Schritt mitgehen, ansonsten werden sie irgendwann abgehängt werden, weil die Kunden unzufrieden sind, weil sich eben nicht mehr darstellen lässt. Und da habt ihr jetzt an verschiedenen Standorten, ich sag mal, wie kleine Pilotprojekte, in denen man jetzt erstmal evaluiert, okay, was muss fachlich passieren und wie muss dann in der Software abgebildet werden, damit es der Realität entspricht in Zukunft.
Genau. Und da komme ich wieder auch zu meiner Bemerkung ganz am Anfang. Ich finde, es gibt einen unglaublich schönen Spruch, der sehr viel Wahres in sich birgt. Der heißt nämlich, der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Und letztendlich am Ende des Tages entscheiden unsere Mitarbeiter, ob sie in der Lage sind, mit so einer Software dann zu arbeiten und ob sie sagen, sie haben da eine Erleichterung im Arbeitsablauf und in der Arbeitsorganisation. Und deshalb versuchen wir in dem Projekt an unterschiedlichen Standorten im Grunde so eine standardisierte Parametrisierung der Software jetzt auch zu erarbeiten. Aber letztendlich entscheidet die Praxis, wie sie es gerne hätte und nicht das zentrale Qualitätsmanagement. Natürlich sind die Kolleginnen aus dem zentralen Qualitätsmanagement da ganz gezielt auch mit dran, dass sie eben auch überlegen, was könnte das arbeitsorganisatorisch bedeuten. Und dann gehen wir in die Häuser und gehen wirklich in die Praxis und versuchen, die Dinge umzusetzen und zu verstehen, funktioniert es, warum funktioniert es, warum funktioniert es nicht. Und das erleben wir dann halt auch immer wieder, dass Dinge, die in einem Haus laufen, sehr, sehr gut funktionieren und im anderen Haus dann vielleicht nicht funktionieren. Und das dann auch herauszufinden, woran es letztendlich liegt, ob es an den Größenzuschnitten der Einrichtung oder sonstigen Rahmenbedingungen hängt, Schulung und Qualifikation, weil wir dann letztendlich ja auch perspektivisch die veränderte Software dann auch flächendeckend in den Einrichtungen auch einführen wollen.
Ja.
Und das ist halt auch wichtig, sauber zu testen. Und testen heißt für uns nicht die Software, ob die Software funktioniert, das setze ich einfach letztendlich voraus, sondern letztendlich ist die Frage, ob das, was wir erreichen wollen im Haus, auch mit den Teams für unsere Wohnbereichsleitungen, für unsere Pflegedienstleitungen, für unsere Fachkräfte und für die Leute, die die Arbeit verrichten, dann auch leistbar und darstellbar sind. Und da hängen natürlich dann auch so schöne Features drin wie Spracherkennung, wie Dokumentation am Bett. Also das wäre natürlich dann, sage ich mal, die Königsdisziplin, dass man auch die Entlastung für die Verlaufsdokumentation so ein bisschen schafft, aber andersrum vielleicht auch die Verlaufsdokumentation dafür nutzt, dass ich als Pflegehilfskraft, die ich wäre, dann auch genau wüsste, was darf ich denn heute machen, bei welchem Klienten bin ich denn im Einsatz, wo wir schon dann auch wieder im Thema stationäre Tourenplanung so ein bisschen sind. Aber ich glaube, dass das Thema sehr viel komplexer ist, weil es eben, glaube ich, nicht der richtige Schritt wäre, jetzt eine Ambulantisierung von stationärer Pflegeeinrichtungen durch kleinteilige Tourenplanung.
Ja. Ja. Und ihr seid ja aber auch nicht nur mit Praxispartnern in solchen Projekten unterwegs, sondern, das hatte ich auf LinkedIn gesehen, ihr arbeitet auch mit Forschungspartnern an verschiedenen Projekten zusammen. Also ich hatte da was gelesen von Future Care and Services, hört sich jetzt erstmal sehr, sehr hochtrabend an, aber steckt ja was ganz Spannendes dahinter. Also worum geht's denn da?
Ja, das ist so ein bisschen die dritte Baustelle, an der wir gerade unterwegs sind. Und ist auch ganz spannend, weil wir in dieser ganzen Diskussion für uns gemerkt haben, Mensch, wir haben zwar gute Ideen, aber wir schmoren so ein bisschen im eigenen Saft. Und ob das richtig ist oder nicht, klar, die Praxis gibt uns eine Rückmeldung. Dann warten wir jetzt natürlich auch alle ganz gespannt, was denn aus der Pilot- und Praxisphase des Rotgang-Projektes wird. Aber wirklich Antworten gibt es dazu nicht. Und dann war für uns so der Punkt erreicht, dass wir gesagt haben, immer nur in unserer heilen Compassio-Welt miteinander zu diskutieren, ist vielleicht nicht die beste aller Lösungen, sondern wir haben im Grunde Ansätze gesucht, auch mal mit anderen zu reflektieren, ob dann das, was wir da gerade tun, auch zielführend ist und ob nicht andere vielleicht in ganz anderen Richtungen unterwegs sind. Und in dem Zuge kam uns dann das Fraunhofer-Projekt Future Care and Services sozusagen über die Füße gelaufen, weil letztendlich dort das Fraunhofer-Institut mit verschiedenen Praxispartnern so ein bisschen das Thema ja auf der einen Seite New Work beleuchten möchte, aber, und das war das, was uns gelockt hat, auch Rollen und Organisationsmodelle durchdenken.
Das passt dann auch wieder gut zu dem ersten Projekt, was wir heute besprochen haben. Ne? Also auch eigentlich zu beiden Projekten. Da fügt sich
genau,
das zusammen.
Genau. Und das, da schließt sich dann letztendlich auch wieder der Kreis, ne? Dass es da für uns jetzt ganz stark darum geht, wie verändern sich denn die Rollen unserer Mitarbeitenden? Was bedeutet das auch für Personalentwicklung? Was bedeutet das auch für die Zusammenarbeit und Organisation? Erstes Projekt, wo wir gerade drin waren. Was bedeutet das auch für die Ausbildung? Ne, ist jetzt ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass wir vielleicht auch an Standorten masterqualifizierte Pflegefachpersonen haben, die künftig die Schnittstelle eben zu Heimärzten auch und Fachärzten darstellen, die vielleicht, wenn es so kommt, wie es im Moment sich abzeichnet, dann auch vielleicht Verordnungen zur Wundversorgung oder zu Hilfsmitteln auch aussprechen dürfen. Aber all diese Menschen kennen wir ja in der Langzeitpflege noch gar nicht. Also wir müssen uns ja dann auch wirklich Gedanken machen, wie wir diese qualifizierte akademische Zielgruppe auch in den Häusern so einbinden können, dass es auch funktioniert. Und jetzt mal salopp gesprochen, wenn die gestandene PDL, die schon seit 45 Jahren ihren Laden schmeißt, da jetzt plötzlich mit so einem akademischen Jungspund, der noch null Ahnung von der Praxis hat, aber vielleicht fachlich wirklich sehr viel mitbringt. Das sind ja auch Dinge, die wir in den Häusern auch so in der Zusammenarbeit organisieren dürfen, dass es auch funktioniert und läuft. Und von daher ist das Future Care und Services Projekt für uns jetzt einfach nochmal ein spannendes, weil wir einerseits eben mit dem Fraunhofer Institut und anderen Fachkolleginnen und Kollegen einfach mal darüber diskutieren können, wie denn dort auch Rollen und Organisationsmodelle gedacht werden können. Und so die Frage auch von New Work, welche Möglichkeiten wir denn eigentlich haben, New Work auch in Einrichtungen der Langzeitpflege auch umzusetzen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch ein bisschen stolz an der Stelle auch. Ich glaube, dass das Thema New Work oft so diskutiert wird, ja, das ist was für Start-ups. Und wenn man mal ehrlich drüber nachdenkt, viele Einrichtungen in der Langzeitpflege haben jetzt schon so kreative Lösungen in Sachen Dienstplangestaltung, im Sinne Work-Life-Balance, im Sinne von familienfreundlicher Arbeitgeber. Weil wenn man das nicht wäre, dann hätte man an vielen Stellen eben auch gar nicht das Personal. Also wir mussten schon vor Jahren so um Personal strampeln. Da haben andere Branchen noch gedacht, sie haben keinen Fachkräftemangel. Und deshalb glaube ich schon, dass auch so das Thema New Work und Langzeitpflegeeinrichtungen gut zusammenpasst, weil das ja schon Themen sind, die unsere Führungskräfte in den Einrichtungen schon seit Jahren auch beschäftigen und bewegen.
Das hat der Dr. Matthias Hartmann von Diakoneo, also auch einem großen freigemeinnützigen Träger, auch gesagt. Mit dem hatte ich ja dazu explizit gesprochen. Er hat auch gesagt, naja, ich glaube, man darf jetzt nicht verwechseln, New Work ist gleich nur für Startups und eigentlich geht es bei New Work nur um Homeoffice, weil das ist es eben nicht. Also da geht es eigentlich um viel, viel mehr. Und von daher finde ich es aber sehr spannend, dass da eben auch in der Langzeitpflege diese Wege jetzt gegangen werden. Ich habe manchmal das Gefühl, es muss vielleicht noch ein bisschen besser nach außen vermarktet werden, noch ein bisschen besser kommuniziert werden, dass es eben auch diese Ansätze dort gibt. Und ansonsten würde mich da mal wundern, oder ich frage mich, auf welche Zeiträume sind denn solche Projekte wie jetzt das Future Care and Services angelegt? Also fängt das jetzt gerade erst an? Dauert das dann jetzt erstmal noch 5 Jahre, bis da die ersten Ergebnisse rauskommen, oder ist das kürzer getaktet?
Das ist kürzer getaktet. Also ist ja jetzt auch die zweite Laufzeit des Projektes vom Fraunhofer Institut und ist getaktet auf 1 Jahr, 1,5 Jahre, wo sozusagen in der Gruppe der Beteiligten dann eben auch ein gewisses Ergebnis erarbeitet werden soll und natürlich auch der Austausch, der dann eben auch dort stattfindet. Also na, Teil des Projektes ist wirklich, dass man sich dann trägerübergreifend trifft und miteinander Dinge auch bearbeitet, diskutiert, bespricht. Und es gibt nochmal eine begleitende Mitarbeiterbefragung, die auch insgesamt der Branche im Übrigen auch offen steht. Also da kann jeder und jede mitmachen, die in der Pflege tätig ist und auch arbeitet. Und mit den Ergebnissen wollen wir uns dann eben auch entsprechend auseinandersetzen und überlegen, was bedeutet das dann auch für uns. Also von daher, das Future Care and Services ist tatsächlich ein sehr, sehr kurzfristig angelegtes Projekt. Und die anderen beiden Projekte, über die ich jetzt gesprochen hatte, sind natürlich Projekte, das erste, das auch ein relativ kurzfristiges Projekt sein würde. Ne? Das ist sicherlich jetzt nichts, was uns über Jahre beschäftigt. Wie gesagt, mit der Zielstellung in die Regelversorgung auch zu kommen und da Lösungen mit den Kostenträgern zu finden. Und das Projekt Arbeitsorganisation, das ist, würde ich mal sagen, ein Ongoing-Projekt, also das ist eine Sache, die fortlaufend uns beschäftigen soll, weil die Rahmenbedingungen ändern sich immer wieder und da lohnt sich es, glaube ich, auch dran zu bleiben und da auch als lernende Organisation nach vorne hin immer mal wieder zu justieren und zu sagen, okay, wo haben wir denn Arbeitsprozesse, die einfach nicht rund laufen und wie können wir sie vielleicht auch EDV-seitig ein bisschen besser unterstützen. Also das wird hoffentlich ein Thema sein, was dauerhaft auch bleibt. Und beim Thema PBIM lassen wir uns einfach mal überraschen, was da dann auch sozialleistungsrechtlich bei rauskommt, weil da ja ganz, ganz viele Sachen noch ungeplant sind.
Naja, die Branche ist im Umbruch. Also ich sehe aber auch viele Lichtblicke und von daher bedanke ich mich erstmal bei Ihnen. Also einmal, dass Sie sich so drum kümmern um diese ganzen Projekte, die ja auch wirklich zukunftsweisend sind. Und zum anderen, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, mit mir drüber zu sprechen, dass eben auch andere Einrichtungen da mal einen Einblick bekommen, eben was heute schon möglich ist und wie man sich vielleicht auch da beteiligen kann, dass in Zukunft noch besser wird, ne?
Ja, sehr, sehr gerne. Also, na, das gehört ja auch dazu und also mit dem Grund, warum ich gerne auch für das Gespräch heute zur Verfügung stand, weil ich denke, der Austausch an der Stelle ist auch wichtig. Und ich finde das oft schade, dass Langzeitpflege und Pflege so ein, ja, so ein schlechtes Mandat in der Fachöffentlichkeit auch hat. Also ich glaube, dass es auch Zeit wird, dass sich Pflege an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen souveräner positioniert und auch für sich in Anspruch nimmt, ihre Arbeitsprozesse und ihre Rahmungen auch selber zu gestalten. Und von daher freue ich mich über den Austausch. Also gerne auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, Mensch, wir sind an ähnlichen Baustellen dran, sich nicht scheuen, mit uns den Kontakt aufzunehmen. Weil ich glaube, das hilft allen auch weiter.
Ja, ich denke, davon profitiert jeder. Frau Nirschel, ganz lieben Dank. Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder, wenn es dann das Update zum ein oder anderen Projekt gibt.
Ja, sehr gerne, Herr Schneeweiß. Dann toi 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 für Ihren nächsten Podcast und gutes Gelingen. Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön, gern.